Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Richtig hin ist schon wieder eine neue Folge Radio Tour in euren Podcatchern gelandet. Und der Anlass, er könnte nicht schöner sein. Es ist Zeit für die erste Grand Tour der Saison bei den Männern. Für den Giro d'Italia, der zum 109. Mal bereits ausgetragen wird und am Freitag beginnt. Und wir haben uns gedacht, ja, 21 Etappen, die kriegen wir schlecht noch in unsere reguläre Folge gequetscht. Deshalb heute eine Sonderfolge für euch. Wer sind wir eigentlich? Ich bin Lukas und ich führe euch durch diese kleine Sendung. Und an meiner Seite wie immer der reizende Band. Moin, Band.
Moin, ich bin sehr gespannt, was die drei Wochen auf uns zukommt und auch wie lange wir brauchen, um jetzt die Vorschau für diese drei Wochen aufzunehmen, denn es ist ja wirklich einiges, was da auf uns zukommt.
Ja, gleich mal zu Beginn die Frage, es scheiden sich ja so die Geister, was ist die beste große Rundfahrt bei den Männern? Lange war ja der Giro so ein bisschen der Hipster unter den Grand Tours und bei vielen Radsport-Konnoisseuren besonders beliebt. Der Trend ging, glaube ich, in den letzten Jahren in so ein bisschen in eine andere Richtung, aber wo würdest du den Giro bei dir persönlich so einranken bei den drei Grand Tours?
Ja, tatsächlich, weil er so als erstes im Jahr kommt, dass ich ihn häufig so halb übersehe erstmal, dass ich völlig überrumpelt bin. Uch, jetzt ist schon Zeit für die erste Grand Tour. Ja, schauen wir doch mal, was kommt. Aber letztendlich auch dann am Ende immer sehr, sehr entertaining und ja, doch immer spannend zu sehen, was da passiert.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja generell eine sehr spezielle Beziehung zu Italien. Ich war, glaube ich, in keinem Land, als ich noch im Radsport gearbeitet habe, so viel wie in Italien und auch beim Giro. Deshalb eigentlich meine Lieblings-Grand Tour, würde ich mich mal festlegen. Und allein letztes Jahr mit der spektakulären letzten Entscheidung, bei der Simon Yates dann den Giro noch abgeschossen hat und seine Geschichte mit dem Giro noch irgendwie zu einem schönen Ende gebracht hat, das bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung und ich bin gespannt, ob wir ähnlich schöne Geschichten auch in diesem Jahr wieder sehen werden. Wir fangen erstmal mit noch so ein paar kleinen Nebenthemen an, die uns bei diesem Giro begleiten werden. Es wird auf jeden Fall das erste Rennen sein, bei dem Ineos als Netcompany Ineos Cycling Team starten wird in diesen, ja, nennen wir es mal elegant grauen Trikots, die wir sehen werden. Und wir werden auch noch zwei andere Änderungen sehen. Zum einen Team Picnic Post NL hat sich gedacht, unser Name ist noch gar nicht lang genug. Wir waren ja auch mal Team DSM Firmenich Post NL. Da ist noch ein bisschen was und haben jetzt bekannt gegeben, dass die Firma Raisin auf dem Trikot zu sehen sein wird. Ob und wie sich das dann im Detail darstellen wird, das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob wir dann da am Wochenende vielleicht nochmal das Trikot bewerten müssen. Und lieber Bent, wir haben gestern schon uns kurz ausgetauscht, aber IF hat mit neuem Trikot-Ausrüster ganz schön gekocht. ASOS ist da die Firma der Wahl aktuell und die haben so ein Alien-Motiv genutzt, um das Trikot ein bisschen abzuheben von dem, was wir eigentlich kennen, um nicht mit dem rosa Trikot in Konflikt zu geraten. Wie gefällt dir das IF-Sondertrikot in diesem Jahr?
Ja, meine erste Reaktion, das war auch das, was ich dir denn geschrieben habe, das hätte ich ASOS tatsächlich nicht zugetraut, weil die ja eigentlich sonst eher sehr, sehr bieder als Marke auftreten und jetzt hatte EF in der Vergangenheit ja schon sehr, sehr ausgefallene Trikots für den Giro. Ich musste sofort an dieses Trikot damals mit Palace und Rafa irgendwie denken, wo dann ganz groß irgendwelche Enten auch noch mit drauf waren. Aber ja, wie gesagt, ich habe das irgendwie immer unterstellt, dass das auch so ein Ding war, dass man da mit Rafa als einer hippen Marke das zusammen auf die Beine gestellt hat und dass da gar nicht EF vordergründig die treibende Kraft war. Aber haben mich völlig eines Besseren belehrt. Ein wirklich crazy Design mit dem großen Alien drauf. Ich glaube, hinten drauf ist auch eine Kuh, die vom UFO hochgesaugt wird. Ein total wildes Design. Finde ich auf jeden Fall stark. Ich hoffe, das sieht man dann in Zukunft auch mal, wenn man selber mit dem Rennrad auf der Straße unterwegs ist, bei Leuten auf dem Rücken. Fände ich sehr, sehr cool.
Ja, ich finde das ja cool, wenn Radsport-Trikots auch so ein bisschen einen Kultstatus erreichen und so ein bisschen den Fashion-Faktor abdecken. Und vor allem, wenn man das auch mal nutzt, diese Sondertrikot-Regelung wirklich nochmal so ein Statement zu setzen und nicht einfach das aktuelle Trikot so ein bisschen zu verschandeln, sage ich mal. Hat Sudal, die haben wir nämlich vergessen, Sudal hat ja noch dieses weiße Trikot, was sie jetzt nutzen werden während des Giros. Das gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Da ist dann einfach wie so ein Block noch der Sponsoren vorne drauf und sonst ist das weiße Trikot. Ich bin auch nicht so ganz schlüssig, wie sie das vorbeibekommen haben an der RCS, dem Giro-Veranstalter, weil es gibt ja auch ein weißes Trikot für den besten Nachwuchsprofi und da hat man sich quasi klassisch ins Problem eigentlich reingeritten. Da bin ich gespannt, wie wir das dann unterscheiden können von dem Nachwuchstrikot, was dann ja auf den Schultern von wem auch immer sein wird. Ich denke, damit haben wir es so ein bisschen abgehakt und wir können zum ersten Teil gehen, nämlich zur Strecke. Es wird wieder ein Red Bull-Kilometer geben, auch bei diesem Giro, wo es dann quasi innerhalb von einem Kilometer mehrere Bonifikationen zu gewinnen gibt. Die haben wir jetzt nicht auf jeder Etappe noch mit einbezogen in unsere Vorschau. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu verwirrend und werdet ihr euch dann vielleicht im Detail selber nochmal angucken. Die Erfahrung zeigt, die Auswirkungen davon sind eher überschaubar, sage ich mal. Von daher vielleicht für euch nicht mega wichtig. Wir starten den Giro d'Italia am kommenden Freitag, den 8. Mai. Heute ist der 5., nur damit ihr das einmal für euch sortiert habt, falls sich jetzt noch irgendwas gravierend ergeben sollte in den nächsten 3 Tagen. Und Bulgarien, wie gesagt, der Startort. Ich bin gespannt. Ist ja jetzt keine grande Nation des Radsports, würde ich mal sagen. Und wir sehen da 3 Etappen. Einmal eine klassische Sprint-Etappe zum Auftakt. Tellerflach, 147 Kilometer lang. Ich glaube, da werden wir nicht besonders viele Überraschungen erleben. Die 2. Etappe, die wird dann allerdings schon ein bisschen spannender. Wir sehen 2 längere Anstiege in der Mitte der Etappe und im Finale gibt es dann nochmal so einen 3,9 Kilometer bei 6,6% langen Stich. Dann eine Abfahrt und die letzten 800 Meter sind dann nochmal 5,3% steil und zum Teil auf Kopfsteinpflaster. Hier bin ich richtig gespannt, ob sich da die Ausreißer schon mal einmischen dürfen um das gelbe Trikot, um das pinke Trikot, Entschuldigung. Oder ob wir die Favoriten hier schon mal sehen, die das dann doch recht leicht haben werden zu kontrollieren und dann vielleicht im Finale mal Feuerwerk zu starten. Und die 3. Etappe, die ist dann auch nochmal wahrscheinlich was für die Sprinter. Es gibt zwar einen längeren Anstieg, ungefähr zur Mitte der Etappe, aber der sieht recht gleichmäßig aus und dürfte eigentlich vielleicht den einen oder anderen Sprinter abschütteln. Aber wenn wir nachher noch auf die Sprinter zu sprechen kommen, dann ist das für mich auch eher was für die schnellen Männer. Vor allem, weil es eben noch 75 Kilometer bis zum Ziel sind, um zur Not auch wieder ranzufahren. Was macht der Start in Bulgarien mit dir? Denkst du, das ist ein guter Auftakt oder ist es dir ein bisschen zu einfach und wahrscheinlich zu unspektakulär?
Ja, ich glaube, das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben, was so den Prolog bei einem Rennen angeht. Ich finde es immer ganz cool, wenn das in einem anderen Land ist, dass man ja so ein bisschen die Gelegenheit auch bekommt, sich so das Land drumherum anzuschauen, während die Fahrer da sind. Von daher finde ich es gar nicht verkehrt, wenn man dann so etwas sprinterfokussiertere Etappen hat und ich meine, es ist eine Tour, die am Ende 3 Wochen geht. Also von daher, es wird genug Chancen geben, sich ins wirklich große Geschehen einzumischen. Da darf es ruhig am Anfang auch mal so ein bisschen erstmal um die einzelnen Etappensiege und um die Etappen an und für sich gehen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf Bulgarien.
Was ist dein Tipp auf Etappe 2? Ist ja eine lange Etappe, 221 Kilometer. Ich habe angesprochen, das Finale sieht spicy aus. Meinst du, die Favoriten werden da gleich mal den großen Zeh ins Wasser halten und gucken, wem man hier vielleicht schon mal ein paar Sekunden abnehmen kann? Oder ist das vielleicht wirklich eine Chance für einen mutigen Ausreißer, sich hier pink zu holen?
Ja, ich habe mich ja gerade schon aus dem Fenster gelehnt und so ein bisschen angedeutet, dass es erstmal nicht wirklich ums pinke Trikot gehen sollte. Andererseits, wenn man jetzt schaut, wie so in den letzten Jahren die Sachen gelaufen sind, im Zweifel tatsächlich mischen sie sich dann ein. Vielleicht möchte dann ein Jonas Vingegaard zum Beispiel schon mal antesten, was die Konkurrenz so drauf hat und zeigen, was er auch so drauf hat, wie spritzig er so sein kann. Fände ich persönlich aber schade. Also ich würde mich viel mehr freuen, wenn es tatsächlich mal ein Tag ist, wo die Ausreißer dran sind und dass man auch erstmal so ein paar, ich sag mal, eher buntere Vögel hat, die vielleicht am Anfang ums Klassement kämpfen. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Ich denke auch, dass das eher ein GC-Tag ist, es trotz der Länge recht leicht oder auch wegen der Länge, glaube ich, gut zu kontrollieren für die GC-Teams. Und ich glaube, hier kann man den einen oder anderen dann früh doch mal auf dem falschen Fuß erwischen und sich ein paar Sekunden holen. Ich glaube, da wird es einige Teams geben, die da mal so ein bisschen Blick drauf geworfen haben. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass das noch ein bisschen früh ist, hier schon ja das Trikot einmal abzugeben, sondern ich kann mir gut vorstellen, dass hier man früh erstmal guckt, dass man das Trikot erobert, sich einen kleinen Vorteil schon mal ja, sichert und auch so ein bisschen für Ruhe sorgen kann, indem man dann einfach schon ein paar Abstände hat. Das hilft ja dem Feld dann auch so ein bisschen an kritischen Punkten nicht mehr ganz so hektisch zu sein, weil eine klare Hackordnung besteht. Wir haben dann den ersten Ruhetag natürlich am Montag schon. Das ist ja bei Auslandsstarts doch recht normal. Und dann geht es in die zweite Woche. Es geht ab nach Italien. Der erste Tag in Italien, der sieht, dass wir hier einen langen Anstieg sehen werden, ja, in der zweiten Hälfte des Rennens 14,5 Kilometer bei 6%. Auch da wird schon ordentlich ausgesiebt werden, wer hier bei den Sprintern noch reinhalten kann danach, aber wieder eine längere Abfahrt und dann so ein leicht ansteigendes Finale. Allerdings hier früh ein kurzer Anstieg, der dazu führen könnte, dass früh eine Ausreißergruppe gehen kann. Wenn es da bergauf geht, ja immer gar nicht so schlecht. Dann die fünfte Etappe, die finde ich ganz interessant. 203 Kilometer. Bend, was machst du aus der Etappe? Die gerade die zweite Hälfte, die ist irgendwie schwer zu beschreiben, oder?
Ja, insgesamt ist die Etappe relativ funky, weil sie ja wie so ein Teller ein bisschen aussieht. Es geht direkt mit einem Anstieg los und ja, dann ist erstmal bis zur Hälfte wieder Abfahrt, nachdem man das so geschafft hat. Ja, und das Ende geht dann auf und ab und auf und ab. Ja, und dann geht es fast bis ins Ziel bergab, bevor dann eben nochmal so ein kleiner Anstieg kommt. Und ja, das bietet sich natürlich an für Ausreißer. Die Frage ist, wie es dann eben an diesem letzten bzw. vorletzten Anstieg nach 154 Kilometern weitergeht. Ob da tatsächlich die Ausreißer das dann darüber retten können oder ob dann tatsächlich der Kampf auch schon ums GC vielleicht da losgeht. Wie siehst du das?
Ja, ist sehr spannend. Die Etappe wurde auch 22 schon mal so gefahren. Damals gewann Koen Baumann als Ausreißer. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt. Schreit eigentlich eher Ausreißer für mich, weil man da im GC nicht so viel machen kann. Vielleicht kleinere Abstände, aber ich glaube eher, dass das eine Etappe ist, wo man dann vielleicht einfach sich als ja dann Team im rosa Trikot auch danach mal zurücklehnen kann und sagen kann, jo, wir müssen jetzt nicht immer hier arbeiten und das ist doch eine ganz nette Sache. Etappe 6, die sieht auf dem Papier nicht so spannend aus. 141 Kilometer, fast tellerflach mit nur einem kleinen Anstieg der vierten Kategorie. Aber Obacht, die ersten 30 Kilometer, die sind direkt an der Küste Richtung Norden. Also da kann schön von der linken Seite der Wind mal reinpfeifen. Ich habe mir jetzt natürlich den Wetterbericht für die sechste Etappe noch nicht angeguckt, aber das ist spannend und auch die Zielgeraden, die hat knapp 5% und hat auch ein bisschen Kopfsteinpflaster. Also die Etappe sieht jetzt erstmal vom Profil her nicht so spannend aus, aber hier könnte es zumindest zu Beginn ein bisschen hektischer werden und dann auch eben hinten raus nochmal einen spannenden Sprint geben. Und dann sehen wir so die erste richtig spannende Etappe auf Etappe 7, Freitag, der 15. Mai, der Brückentag hier in Deutschland. Also wer sich da noch nichts vorgenommen hat, da gerne mal das erste Mal einen TV-Tag einlegen, würde ich sagen, denn es geht zum Blockhaus-Bend. 244 Kilometer ist die Etappe lang und es bleibt erst flach und dann bildet sich das Finale so ein bisschen wie ein Spannungsbogen hervor, bis es dann schließlich zum Blockhaus geht. Der hat 13,6 Kilometer lang und 8,4% steil ist den Blockhaus, den kennt man recht gut aus vergangenen Austragungen, aber ich glaube, hier kann man gut sagen, Bend, hier wird das erste Mal richtig gezeigt, wer von den Favoriten hier um den Gesamtsieg mitfahren kann, oder?
Ja, definitiv. Also ja, mit einer der längsten Etappen des ganzen Rennens. Also von daher alleine deshalb schon eine Herausforderung. Ja, und dann dieser Anstieg, also schon auf dem Papier, tun mir da die Beine weh beim Zugucken. Das ist echt heftig, ne? Irgendwie bis zu 14% Steigung zwischendrin und halt einfach brutal lang, bis du dann oben im Ziel angekommen bist. Von daher ja, bin ich sehr, sehr gespannt, gerade was jetzt auch in den nächsten Wochen so das Wetter mit sich bringt. Das kann natürlich das Rennen an der Stelle dann nochmal besonders beeinflussen.
Ja, und durch die Länge eben einmal spannend und weil es vorher dann doch schon in der zweiten Hälfte immer mal wieder hoch und runter geht. Also wenn das wird schon ordentlich zehren, sowohl was die Distanz als auch was die Höhenmeter angeht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, ob man da vielleicht schon den einen oder anderen an dem Tag mal mit größeren Problemen sieht Richtung Ende der ersten Woche. Dann geht es auf Etappe 8. Auch spannend einher. Wenn ich jetzt mir das Profil hier so angucke, ja, hat was von Tirreno Adriatico, aber hat auch so ein bisschen was von Mailand Sanremo. Wir sehen ja eine sehr, sehr flache erste Hälfte, so bis Kilometer 96. Und dann sehen wir so 5, 6 kategorisierte Anstiege, von denen dann allerdings der letzte auch ins Ziel führt. Da gibt es so einige ekelhafte Rampen, wo zum Teil 750 Meter bei 13,5% mit einer maximalen Steigung von 22% zu Buche stehen. Also wirklich richtig was man da sieht und vor allem das Finale, da geht es eigentlich fast nur bergauf mit richtig steilen Rampen. Das könnte auch spannend werden und das könnte ich mir vorstellen, dass das so ein Rennen im Rennen sein könnte. Also zum einen, dass die Ausreißergruppe da vielleicht um den Tagessieg fahren kann, aber dass man dahinter dann auch ordentlich sieht, wer den Blockhaus gut weggesteckt hat. Die Etappe ist zwar nicht wahnsinnig lang mit 157 Kilometern, aber eben das Finale lädt doch dazu ein, dass wir da richtig schön Radsport sehen. Und dann, Bent, die letzte Etappe würde ich so als Skispringer-Etappe bezeichnen, die letzte Etappe der ersten Woche. Langer Anlauf und dann geht's berghoch. Wie schätzt du das ein? Ist das was in dir Spannung hervorruft oder magst du das nicht so, wenn so lange Warten auf so ein finales Juhu gibt?
Ja, es ist im Prinzip, als hätte man eine Sprintetappe gemacht, aber für die Bergfahrer, ne? Also es geht so den ganzen Tag über ein kleines bisschen hoch. Nach 110 Kilometern gibt's schon das erste Mal so einen kleinen Kicker nach oben. Ja, und danach geht's dann konstant eigentlich immer weiter, bis man dann so in diese richtig fiesen Anstiege hin zur Bergankunft hochkommt. Das heißt, ja, letztendlich wird man einfach drauf warten müssen, bis auf das Finale. Und dann ist es aber nicht, dass das Finale ein großer Sprint irgendwie um den Sieg ist, sondern dass es dann ja wahrscheinlich doch ein recht zäher, aber hoffentlich nicht minder spannender Kampf drum ist, wer dann oben als erstes ankommt. Von daher.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass wir hier trotzdem mehrere Fahrer zusammen sehen, die dort oben ankommen, so ein bisschen ein Ausscheidungsfahren und dann so einen kleinen Sprint auf dem letzten Kilometer. Eigentlich so das Finale wird dann wieder recht spannend und die Abstände wahrscheinlich nicht riesig und trotzdem irgendwie ja wahrscheinlich ein langes Warten darauf, was dann nun schlussendlich passiert. Ja, ich denke, aber es ist trotzdem ein netter Abschluss. Normalerweise kennt man den Giro auch, dass man hier nochmal so einen Hammer auspackt zum Ende der ersten Woche. Wir haben jetzt ja nur so zwei richtige Bergankünfte. Ist dir die erste Woche zu leicht oder magst du diesen Klimax dann schon, dass wir Richtung zweiter und dritter Woche dann wirklich erst die richtigen Kracher sehen?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es für die Spannung gar nicht schlecht ist, wenn man das so ein bisschen auf die zweite Hälfte beziehungsweise das zweite Drittel und dann danach irgendwie verschiebt. Das kann dem Ganzen eigentlich nur gut tun, wenn man es möglichst lange noch möglichst eng beieinander hält. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht.
Ja, ich denke, die Fahrer finden es dann auch gar nicht schlecht, dass es den zweiten Ruhetag danach gibt und wir danach dann das einzige Einzelzeitfahren oder generell das einzige Zeitfahren des diesjährigen Giros sehen, 42 Kilometer lang. Wir haben einen recht technischen ersten Abschnitt und dann geht es lang entlang der Küste. 42 Kilometer ist ein recht langes Zeitfahren. Da wird es ordentlich Zeitabstände auch zwischen den Favoriten geben. Wie gefällt dir das, dass wir zum einen mal wieder so ein richtig langes Einzelzeitfahren, das ist ja ein bisschen Vintage, sehen und gleichzeitig, dass wir nur ein einziges Zeitfahren sehen. Ich bin da zum Beispiel ein bisschen zwiegespalten. Ich mag es eigentlich, ich hätte mich auch über Mannschaftszeitfahren zum Beispiel noch als zweites gefreut, aber ich begrüße es, dass es ein langes Zeitfahren ist. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich glaube, da kann ich mich total anschließen. Also ich habe das mehrfach schon gesagt, großer Fan von Zeitfahren. Auch großer Fan natürlich von Mannschaftszeitfahren. Deswegen auch total schade, dass es das jetzt hier nicht gibt. Aber ich finde, ein 42 Kilometer langes Zeitfahren ist da schon ein ganz gutes Trostpflaster, weil es eben mal was anderes ist, als eben ja so ein 20, 30 Kilometer Zeitfahren. So bei 42 Kilometer, da werden die Fahrer schon richtig gefordert, ist mein Gefühl. Und ja, du sprichst es an, ne? Da sind die Abstände dann wahrscheinlich nicht im Sekundenbereich, sondern oder im Bereich einzelner Sekunden, sondern es kann tatsächlich schon auch deutlich mehr mal schiefgehen und passieren. Und ja, das finde ich, sollte ja irgendwie so ein bisschen auch der Anspruch bei dem Zeitfahren sein, ne?
Absolut. Ich bin sehr gespannt. Wir werden nachher nochmal darüber sprechen, wer von den Favoriten sich darüber vielleicht freuen wird und wer da eher unzufrieden sein wird mit der Planung. Es wartet dann die 11. Etappe auf uns. Die ist wieder fast 200 Kilometer lang. Auch hier wieder ein sehr flacher erster Teil und dann sehr wellig raus aus der Toskana mit 4 kategorisierten Anstiegen. Auch da gute Chancen vielleicht für Ausreißer hier was zu holen. Der Kampf um die Gruppe könnte allerdings mit dem flachen Start etwas dauern. Auf der anderen Seite technisches Finale. Auch da werden die GC-Fahrer aufmerksam sein müssen. Die 12. Etappe, die würde ich sagen, 175 Kilometer lang, die gefällt dann vor allem wieder den schnellen Männern. Es gibt zwar 2 längere Anstiege, aber die sind nur der 3. Kategorie zugeordnet und das könnte hier dann doch wieder an die Sprinter gehen, auch da wieder lange Abstand zwischen dem letzten Anstieg und dem Zieleinlauf, also auch da immer noch die Chance für die ganz klassischen Sprinter dann nochmal zurückzukommen, sollte man da abgehangen werden. Die 13. Etappe, die ist auch wieder sehr interessant vom Profil. 167 Kilometer lang denkt man, oh, das wird ein Massensprint, und dann sehen wir irgendwie so wie Cipressa und Poggio nochmal 2 Anstiege im Finale. Was machst du daraus? Lädt das zu spät Attacken ein? Kann irgendein Team das dann doch für einen bergfesteren Sprinter nutzen oder versucht vielleicht sogar ein GC-Fahrer was? Oder gibt es eine Attacke von einem Puncheur am letzten Anstieg? Es gibt so viele Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Wo tendierst du hin?
Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da tatsächlich fürs GC großartig was passiert. Ich glaube, dafür kommen die Anstiege zu spät und sind zu kurz und vorhersehbar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da eine kleine Gruppe oder ein starker Einzelfahrer versucht, sich zu lösen. Oder ich könnte mir auch vorstellen, dass da tatsächlich dann ein Team sich für einen Sprintsieg stark macht und versucht dann bergschwächere Sprinter da stehen zu lassen und dann ihren Sprinter ins Ziel zu bringen. Aber ich kann mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen, dass an den beiden Anstiegen das Feld sich nochmal richtig zerschießt und sich dann so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennt und wir auf jeden Fall nicht mit dem gesamten Feld auf einmal im Ziel ankommen.
Obacht übrigens, die Zielstadt ist die Heimat oder der Geburtsort von Filippo Ganna. Der könnte sich das hier vielleicht auch markiert haben, diesen Tag, um vielleicht außerhalb eines Zeitfahrens sich den Etappensieg zu holen. Und Etappe 14, die am Samstag, den 23. stattfindet, Bent, das ist für mich, was ich mir unter einem Giro vorstelle. Du steigst morgens aus dem Bus, musst dich auf jeden Fall warm fahren, denn es geht gleich direkt nach dem Start 15,7 Kilometer bei 6,2% bergauf. Rest in Peace da an die Sprinter schon mal. Das wird richtig eklig. Dann gibt's eine lange Abfahrt, ein kleines Flachstück und dann 5,8 Kilometer bei 6,2% den nächsten Anstieg. Kurze Abfahrt und dann geht es direkt wieder bergauf bei 7,4 Kilometern, bei 7,9%. Kurzes Plateau, dann nochmal 5,6 Kilometer bei 6,9%, nochmal eine lange Abfahrt, und weil wir dann noch nicht genug geklettert sind, geht es dann nach Plia, die Bergankunft, 16,6 Kilometer bei 7%. Das ist doch das klassische Giro-Spektakel und hier brauchen wir nicht spekulieren, das wird auf jeden Fall richtiges Favoritengemetzel, würde ich es fast nennen, oder Ben?
Ja, definitiv. Also von Minute 1 wird da sicherlich ein hohes Tempo gefahren, um einfach auszusortieren. Das sieht aus wie eine Etappe. Da muss man wirklich von Anfang an dabei sein. Alleine, um zu verstehen am Ende, wie dann die Konstellation zustande gekommen ist, mit der man dann im Ziel landet. Und das sieht auf jeden Fall nach einem ganz großen Spektakel aus, das man sich vormerken sollte.
Ja, vor allem, um nochmal das Spektakel so ein bisschen klarer zu machen, sind 4200 Höhenmeter auf nur 133 Kilometer Etappenlänge. Also das ist wirklich absolut brutal. Und da könnte ich mir vorstellen, dass man da dann auch mal so einen erweiterten Favoriten sieht, der versucht da ein Favoritenteam unter Druck zu setzen, indem er in die Ausreißergruppe springt. Gerade wenn es eine Doppelspitze gibt, ist das so eine Etappe, wo es wirklich, wo wir am Ende des ersten Anstiegs vielleicht noch 10 Fahrer an der Spitze sehen oder so. Also das könnte wirklich spektakulär sein. Absolut antiklimatisch ist dann die nächste Etappe. An einem Sonntag so einen komplett flachen Sprint nach Mailand einzustreuen. Die Veranstalter müssen die TV-Zahlen komplett ignorieren. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das wird ein klassischer Sprint mit, ich glaube, minus 3 Höhenmeter, wenn ich mir das angucke, Ben.
Ja, ich glaube, tatsächlich ein paar sind es, aber das ist nichts, was da irgendjemandem zu schaffen machen wird. Die Frage ist vielmehr, was hat der Tag davor und vielleicht eben, je nachdem, wie es läuft, die 2 Tage davor mit den Sprintern gemacht? Wie frisch konnten sie die Beine halten? Ja, ich glaube, bei der Tour hatten wir das letztes Jahr auch, wenn ich mich nicht irre, dass da auf den Sonntag irgendwann mal komplett flach irgendwie gesprintet wurde. Ja, meinetwegen, ne? Muss es ja auch irgendwo geben. Und wenn es jetzt ausgerechnet da reingepasst hat, ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie frisch die Sprinter bei der Etappe dann noch sind.
Absolut. Sie können sich dann auf jeden Fall erholen, denn danach wartet der dritte und letzte Ruhetag dieses Giro d'Italia und dann machen wir einen Abstecher in die Schweiz. Bellinzona ist der Startort und Cari der Zielort und ich glaube, das Profil gibt gar nicht so richtig her, dass das eigentlich auch wieder eine recht spektakuläre Etappe wird, denn die ist nur 113 Kilometer lang, hat aber auch 3000 Höhenmeter zu bieten und so ein paar kleine nette Anstiege schon im ersten und zweiten Drittel. Dann gibt es eine lange Abfahrt und dann geht es rein. 11,7 Kilometer, 7,9% im Schnitt. Der Schlussanstieg, den kennt man auch von der Tour de Suisse schon. Adam Yates hat hier gute Erinnerungen an diesen Anstieg. Eigentlich ein schöner Start in die zweite Woche und Ben, eigentlich auch immer so ein Tag, wo man gucken muss, wer hat den Ruhetag wie gut verkraftet. Ich mag das eigentlich, wenn aus dem Ruhetag direkt in die Berge gegangen wird. Wie siehst du das?
Ja, total. Also zeigt tatsächlich, wer den Ruhetag irgendwie ausnutzen konnte und wem das tatsächlich vielleicht eher so ein bisschen geschadet hat, ne, die Beine einen Tag stillzuhalten. Ich finde das auch immer spannend, dann so zu beobachten, was man so mitbekommt von den verschiedenen Fahrern, wie sie ihren Ruhetag verbracht haben. Gerade bei der Tour ist es ja häufig auch Thema, ne, wo man dann sieht, wer dann selbst am Ruhetag nochmal 130 Kilometer gemacht hat, einfach damit man nicht aus dem Rhythmus irgendwie rauskommt. Von daher bin ich da sehr, sehr gespannt, was der Tag dann bringt. Zumal dieser Schlussanstieg kommt ja quasi, nachdem man schon etliche Kilometer bergauf gefahren ist, ne? Das ist ja völlig trügerisch, dass der erst da anfängt.
Ja, absolut. Also das ist so ein Tag, da gewinnst du den Giro nicht, aber da kannst du ihn auf jeden Fall verlieren. Gibt regelmäßig Fahrer, die an so einem Tag dann ordentlich Zeit verlieren und die könnten dann aber auf Etappe 17, auf Revanche aus sein, sage ich mal. Für mich schreit das nach Ausreißer-Etappe. Es wird viele Fahrer geben, die schon weit zurück sind in der Gesamtwertung. Die Etappe ist 202 Kilometer lang, ist wellig. Das schreit für mich nach Ausreißer-Etappe und das sollte eigentlich die klarste sein, die es gibt, wobei auch am nächsten Tag wahrscheinlich so ein bisschen der Tag sein könnte, wo sich Sprinter und Ausreißer so ein bisschen duellieren, wo es vielleicht ein Team gibt, was versucht, das zu kontrollieren und nach Allianzen sucht und gleichzeitig die andere Hälfte des Pelotons verzweifelt versucht, hier noch einen Etappensieg zu holen. 2 sehr spannende Etappen und dann wird es nochmal richtig episch, was uns erwartet auf Etappe 19. Versuch doch mal die Etappe zu beschreiben. Es ist die vorletzte Bergetappe und die schreit auch nochmal Giro d'Italia aus allen Poren.
Ja, definitiv. Also 151 Kilometer nur lang schafft es, aber eben auf diese 151 Kilometer im Prinzip ganze 50 Kilometer lang nur flach zu sein und danach aber so viele Höhenmeter da reinzubauen. Nichts unter der zweiten Kategorie dabei. Wir beginnen direkt mit einem Anstieg der ersten Kategorie. 12,1 Kilometer mit 8,1%. Also schon direkt quasi zum Start ins Bergfahren des Tages richtig, richtig brutal. Und so geht es dann eben auch weiter. Also wir haben dann zwei Anstiege der zweiten Kategorie. Einmal 5,8 Kilometer mit 9,7% und 6,3 Kilometer mit 6,7%. Also das hat es wirklich in sich. Abfahrten gibt es dazwischen, aber die sind jetzt nicht so unendlich lang, dass man da super viel Kraft schöpfen könnte. Genau, dann gibt es einen Berg der größten Kategorie mit 9,8 Kilometer bei 9,3%. Also selbst da wird man eigentlich schon genug haben vom Fahrradfahren für den Tag, nehme ich an. Und als Fahrer.
Ich möchte ergänzen, es ist auch noch das Dach des Giros, der Passo Giao ist es nämlich, mit über 2233 Höhenmetern, die da erreicht werden. Also da könnte dann auch noch die dünne Luft nochmal so ein bisschen eine Rolle spielen, die dann zusätzlich drauf zahlt auf die Erschöpfung, die ohnehin schon vorherrscht. Und der nächste Passo, der ist nicht viel flacher, der geht über 2105 Meter. Also da bin ich auch richtig gespannt, was das noch für eine Rolle spielt. Und wenn, aber dann ist noch nicht genug. Es gibt eine lange Abfahrt und dann geht's nochmal berghoch.
Genau, es geht dann nochmal berghoch. Wir haben eine Bergankunft. Der letzte Anstieg, der ist dann nochmal 5 Kilometer bei 9,6%. Wir kommen auf fast 1500 Meter dann raus im Ziel. Ja, das ist ein Tag, der hat es wirklich, wirklich in sich. Also das Ganze auf nur 150 Kilometer, da weiß man am Ende, was man gemacht hat. Ja, und damit ist dann eigentlich auch wahrscheinlich schon für den Rest des Rennens, für die letzten beiden Etappen, die Hackordnung relativ klar, außer es passiert wirklich nochmal was ganz Unvorhergesehenes, würde ich sagen.
Ja, da bin ich bei dir. Die 20. Etappe ist zwar nochmal eine Bergetappe, zumindest eine Bergankunft, aber sie ist nicht annähernd so schwer wie das, was wir am Tag davor gesehen haben. Wir sehen viele flache Bereiche und dann wird zweimal über den Schlussanstieg gefahren, den Piancavallo. Der ist 14,5 Kilometer bei 7,8%. Hier werden wir wahrscheinlich trotzdem nochmal ein letztes Battle sehen, vielleicht nochmal die ein oder andere Verschiebung, aber im Großen und Ganzen erwarte ich jetzt hier keinen absoluten Einbruch mehr, aber man wird die Beine des Vortags auf jeden Fall spüren und dann sehen wir zum Schluss den klassischen Sprint in Rom. Es gibt immer mal wieder da so ein paar Attacken und Ausreißer, die es versuchen, aber in der Regel ist es so ein bisschen, wie es in Paris in der Vergangenheit war, dass wir hier nochmal den Sprint sehen und ja durchaus die Sprinter die Motivation haben, das Rennen auch zu Ende zu fahren, trotz der heftigen Bergetappen, die es zwischenzeitlich gibt. Ein bisschen negativ ist noch 700 Kilometer Transfer zwischen den beiden letzten Etappen. Da bin ich ja auch immer nicht so ein Fan von, aber macht planerisch. Ist das dann auch immer leichter gesagt als getan. Es gibt hier einige Etappen, würde ich sagen, die man sich rot anstreichen muss. Aber so, ich würde sagen, die 19. gehört dazu, die Blockhaus-Etappe gehört dazu und die ein oder andere weitere Bergankunft und Ausreißer-Etappe. Ich denke, wir sind hier ganz gut durchgegangen, was das Profil angeht. Bent, wie schätzt du den Giro insgesamt ein? Ist es eine Austragung, auf die du große Lust hast? Fehlt dir irgendwas? Ist es ein sehr ausgeglichener Test, der am Ende den würdigen Sieg ermittelt, was ist so dein Fazit zur Strecke?
Ja, ist ja immer so ein bisschen schwierig vorher zu sagen, ne, wie es dann am Ende wird. Ich glaube, wir sind etwas kürzer als die Giros der letzten Jahre und haben dafür aber ungefähr genauso viele Höhenmeter. Das heißt, es wird wahrscheinlich ja unfassbar brutal. Es wird ein großes Gemetzel geben. Und von daher bin ich mal sehr, sehr gespannt, zumal es ja eben auch so ein bisschen der Testlauf ist für Jonas Vingegaards Form für die Tour de France. Und ja, ich glaube, das ist ja so eines der großen Themen. Kann das was werden? Hilft ihm das tatsächlich, eine Grand Tour in den Beinen zu haben vor der Tour de France? Und ja, von daher bin ich da sehr, sehr gespannt auf das Geschehen, was wir dann die nächsten Wochen zu sehen bekommen.
Ja, ich bin da bei dir. Am Ende heißt es natürlich auch immer, hier mal 5 Euro ins Phrasenschwein, die Fahrer machen das Rennen. Ne? Aber ich find's ganz cool, dass wir ein paar so klassische Giro d'Italia Etappen haben. Kurz, aber dann so 5000 Höhenmeter eingestreut. Da wird's richtig spektakulär werden. Es ist bis auf so zwei kleine Pflasterstücke, auch mal wieder so ein klassischer Straßen-Giro, sage ich mal. Es gibt ja dann doch immer wieder Leute, die Puristen, die sich beschweren, wenn dann so Gravel oder solche Dinge eingestreut werden. Das haben wir hier gar nicht. Es wird also auf der Straße entschieden. Wer es für sich entscheidet, da können wir ja jetzt mal ein bisschen drüber sprechen. Du hast ihn schon angesprochen, Jonas Vingegaard feiert sein Debüt beim Giro d'Italia, ist zweifacher Toursieger, hat auch die Vuelta letztes Jahr gewonnen, hat auch eine beeindruckende Serie, hat jetzt bei 7 Grand Tours in Folge immer entweder den ersten oder zweiten Platz belegt. Dementsprechend geht er hier als absoluter Top-Favorit rein, hat in diesem Jahr Siege, Gesamtsiege bei Paris-Nizza und Catalunya gefeiert und jeweils 2 Etappen gewonnen und bringt ein starkes Team mit Davide Piganzoli, Sepp Kuss, Wilco Keldermann, Tim Rex, Bart Lemmen, Timo Kielich und Viktor Campenaerts. Ich würde sagen, er ist der Mann, den es hier zu schlagen gilt. Siehst du denn ein Szenario, in dem das passiert, oder ist er den anderen so weit entwachsen?
Nee, ich glaube tatsächlich bei dem, was wir bisher auch von ihm gesehen haben, außer es passiert irgendwas wirklich Unvorhergesehenes, sollte er das Ding in der Tasche haben. Aber man weiß nie, was noch alles passieren kann. Trotzdem ist, glaube ich, dahinter eher der Kampf um das restliche Podium, auch wenn natürlich ein durchaus starkes Feld mit antritt beim Giro.
Ja, ich würde sagen, es ist aber ein bisschen schwächer geworden durch die Absagen in der letzten Woche. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Joao Almeida fällt aus, der laboriert weiter. Krankheitsbedingungen, wird jetzt vermutlich nur die Vuelta fahren. Dann fällt auch noch Richard Carapaz aus, der nach einem medizinischen Eingriff sich auf die Tour konzentriert. Und Mikel Landa, der hatte sich ja das Becken gebrochen. Und der wird ebenfalls ausfallen. Wie groß ist der Verlust in deinen Augen? Ich glaube, gerade Joao Almeida hätte ja mindestens mal ums Podium ein Wörtchen mitzureden gehabt, oder?
Ja, definitiv. Also gerade nach der Vuelta letztes Jahr hätte mich das auch sehr interessiert, weil er da ja, glaube ich, durchaus auch angeschlagen war, als er da angetreten ist. Ihn jetzt dann quasi in Form mal zu erleben, wäre sehr, sehr schön gewesen, gerade im Duell dann mit Jonas Vingegaard. Von daher schade, dass er ausfällt. Bin trotzdem sehr gespannt. Es sind viele andere Namen dabei, von denen ich sehen möchte, was sie liefern können dieses Jahr.
Ich traue auch ein bisschen um Richard Carapaz. Gerade er war ja einer der Hauptprotagonisten des letzten Jahres. Und den unterschätzt man auch immer so ein bisschen. Auch so ein klassischer Grand Tour-Fahrer, der dann auf einmal wieder um den Sieg mitfährt und der den Giro einfach liebt. Aber lass uns doch jetzt nicht so sehr in Trauer versinken über die nicht da sind, sondern über die sprechen, die uns hoffentlich ganz viel Spaß machen. Und da müssen wir als erstes über Red Bull Bora-Hansgrohe reden, die mit einer Doppelspitze am Start stehen. Zum einen Giulio Pellizzari, der nimmt das dritte Mal am Giro Teil, war 2025 Sechster. In dieser Saison bisher Dritter bei der Valenciana, Dritter bei Tirreno Adriatico und zuletzt Sieger bei der Tour of the Alps. Hat auch bei der Vuelta 2025 schon den 6. Platz belegt und bei Grand Tours, da waren immer so ein paar Schwächen noch dabei. Möchte jetzt natürlich so den nächsten Entwicklungsschritt gehen und hat da auch einen sehr erfahrenen Mann an seiner Seite, Jai Hindley. Den würde ich als den klassischsten aller Grand Tour-Experten bezeichnen. Den sieht man das ganze Jahr überhaupt nicht. Und dann fährt er auf einmal wieder ums Podium mit. Das ist ein super sympathischer Fahrer auch und ein super relaxter Australier, der einfach nichts an sich ranlässt und dann einfach seine Arbeit macht. Ist der Giro-Sieger von 2022. Viele erinnern sich auch noch an den Corona-Giro, den er mitgeprägt hat und nur knapp verlor. Ist wie gesagt Co-Captain zusammen mit Giulio Pellizzari und ein okayer Zeitfahrer. Das würde ich sagen, ist so seine größte Schwäche, die er mitbringt. Ansonsten, wie gesagt, wahnsinnig erfahren. Und sie haben auch ein gutes Team an ihrer Seite mit Ben Zwiehoff, Alexander Vlasov, Giovanni Aliotti, Gianni Moscon, Nico Denz und Mick van Dijk. Was erwarten wir von Red Bull Bora-Hansgrohe? Und können sie vielleicht am ehesten noch Vingegaard gefährlich werden, einfach weil sie eine verdammt starke und auch ausgeglichene Doppelspitze haben?
Ja, ich glaube, da kommt dann auch sehr zum Tragen, was wir jetzt die letzten Folgen immer mal besprochen haben. Wie gut kriegt Red Bull die Doppelspitze organisiert? Wie gut kriegen sie das Team insgesamt darum organisiert? Ich bin auf Giulio Pellizzari super gespannt, der, wie du ja schon gesagt hast, super performt hat in den letzten Jahren, aber auch jetzt dieses Jahr schon. Und der ist ja weiter unfassbar jung. Der ist 22 Jahre alt. Von daher bin ich super, super gespannt, ob ihm jetzt tatsächlich der nächste Schritt gelingen kann. Und ich habe ihn relativ weit oben auf meiner Liste und gerade mit dann einem erfahrenen Fahrer wie Jai Hindley dabei, kann das, glaube ich, richtig was werden, wenn die gerade gut als Doppelspitze zusammenarbeiten und funktionieren.
Ja, ich sehe, kann auch eine Welt sehen, in denen die beide sogar irgendwie in die Top 5 fahren, sind einfach wahnsinnig gute Fahrer und ich habe das Gefühl, dadurch, dass die jetzt nicht die erste Reihe bei Red Bull Bora-Hansgrohe sind, auch beide so ein bisschen Charaktere, die vielleicht wirklich am Ende besser zusammen funktionieren als die Großen, sondern die wissen einfach um ihre Chancen, die wissen, wir haben jetzt den Giro als unsere Chance, ein Top-Ergebnis einzufahren. Jai Hindley muss sich auch nicht mehr wahnsinnig viel beweisen. Der hat dieses Rennen schon gewonnen und er weiß auch, dass der Staffelstab im Zweifel weitergegeben wird an Giulio Pellizzari. Deshalb kann ich mir fast vorstellen, dass das überraschend gut funktionieren könnte. Das Team, wie gesagt, wir haben es so ein bisschen im Vorfeld schon angesprochen. Alexander Vlasov ist nicht mehr der früherer Tage. Da wäre er ebenfalls ein Kandidat gewesen, der hier noch um die Top 10 mitfährt. Schwächelt hier und da mal so ein bisschen Giovanni Aliotti, aber wirklich stark. Ben Zvirov eigentlich auch ein sehr zuverlässiger Helfer, aber trotzdem vielleicht nicht ganz auf dem Niveau das Team in der Breite, was jetzt Wismar hier mitbringen kann. Gehen wir zu Egan Bernal, Giro-Sieger 2021 und für mich bisher so eine der positiven Überraschungen der Saison. Nach seinem Unfall hat er sich peu à peu zurückgekämpft in die erste Reihe des Radsports, in diesem Jahr jetzt Zweiter bei der Tour of the Alps und danach auch noch Fünfter bei Lüttich-Bastogne-Lüttich, hat ebenfalls einen Co-Leader dabei mit Timon Arensmann, über den wir etwas später noch sprechen. Dazu Filippo Ganna, Jack Haig, Magnus Sheffield, Svestad Bazeng, Swift und Turner an seiner Seite. Ich habe da nur das Zeitfahren so ein bisschen an seiner als Fragezeichen ausgemacht. Aber für mich könnten wir hier tatsächlich mal wieder Egan Bernal auf dem Podium sehen. Hast du ihn auch so hoch oder bist du da ob der vergangenen Jahre noch ein bisschen defensiver gestimmt?
Also mich würd's total happy machen. Ich freue mich immer, ihn zu sehen. Ich freue mich vor allem immer, ihn in guter Stimmung irgendwie zu erleben. Das macht einfach irgendwie Spaß. Ich finde auch einfach, dass sein Trikot super schön ist. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt im neuen Look dann aussieht, ob sie da was für ihn geändert haben. Ich sehe tatsächlich so ein bisschen das Team als eine mögliche Schwäche, dass Ineos einfach nicht so sehr darauf eingestellt ist oder nicht das Team mitbringt, mit dem er hier die bestmögliche Leistung einfahren kann, weil sie eben einfach auch noch andere Sachen oder für andere Sachen eben mit eingestellt sind. Von daher, mich würde es total happy machen. Ich sehe ihn auf jeden Fall vorne mit dabei. Er wird Akzente setzen können, aber ich weiß nicht, ob ich ihn ganz oben sehe, leider.
Ja, da bin ich gespannt, wer von uns am Ende recht behält. Ich glaube, du hoffst, dass ich recht behalte. Du bist einfach nur noch ein bisschen verhaltener in deiner Vorschau. Das ist ja auch absolut legitim, gerade bei der langen Krankenakte von Egan Bernal. Aber wie gesagt, mich hat diese Saison bisher recht positiv gestimmt. Sie war nicht frei von Rückschlägen, aber gerade jetzt die jüngere Form, die hat mich einfach zu der Aussage hinreißen lassen. Ein weiterer Podiumskandidat, das ist Adam Yates, der so ein bisschen unverhofft natürlich jetzt an die Leaderrolle gekommen ist von UAE durch den Ausfall von Joao Almeida. Seine dritte Giro-Teilnahme war 2017 hier einmal Neunter und 2025 Zwölfter. Sein letztes Podium bei einer Grand Tour konnte er 2023 einfahren, war ja jetzt in der Vergangenheit dann eher eingespannt als Helfer für die vielen Leader, die da bei ihm im Team zu sehen sind. Das Team hat angekündigt, man will GC und Etappensiege. Ich denke, dafür hat man ein sehr gutes Team aufgestellt mit Jay Vine, Antonio Morgado, Marc Soler, Jonathan Narváez, Jan Christen, Igor Arrieta und Mikkel Bjerg. Da kann man durchaus sagen, vielleicht nach Wismar oder vielleicht sogar mit Wismar zusammen das stärkste Team bei diesem Giro. Er ist außerdem ein wirklich guter und solider Zeitfahrer. Also ihm könnte dieses lange Zeitfahren im Vergleich auch zu Pellizzari, Hindley, Bernal so ein bisschen entgegenkommen. Was erwartest du von Adam Yates? Auch ein klarer Podiumskandidat oder eher einer für die Plätze dahinter?
Ja, doch, also dass die Yateses den Giro fahren können, das haben wir, glaube ich, spätestens letztes Jahr gesehen. Und ja, UAE sind in der Lage, da ein gutes Team um ihren Fahrer drumherum aufzubauen. Dass die gewinnen wollen, das wissen wir. Du sprichst es an, ne? Der kann auch im Zeitfahren abliefern. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, was Adam Yates machen kann und wie er und wie das Team auch mit Wismar und mit Vingegaard mithalten kann.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also für mich auf jeden Fall ein erweiterter Podiumskandidat. Ich fand die Saison von ihm bisher gut, aber noch nicht überragend. Man kann das natürlich auch bei jemandem, der viel als Helfer unterwegs ist, auch schwer einschätzen, wie gut ist dann die Form. Ja, was die Erfahrung angeht, da hat er mehr als viele andere seiner Konkurrenten. Das könnte ihm eben auch noch entgegenkommen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und wie gesagt, als guter Zeitfahrer habe ich ihn auch auf dem Zettel als jemand, der jetzt vielleicht nicht wahnsinnig viel Zeit dort verlieren wird, auf Vingegaard vielleicht schon, aber auf die Konkurrenz vielleicht sogar eher was gut machen kann. Und zum Abschluss habe ich hier noch jemanden reingenommen, der vielleicht so ein bisschen kontrovers ist, auf unsere Liste der erweiterten Podiumskandidaten, und das ist Felix Gall. Der fährt bislang eine solide Saison, war Fünfter bei der UAE-Tour und Sechster in Katalunya, ist seine zweite Giro-Teilnahme. Letztes Jahr hatte er eine solide Grand Tour-Saison, war Fünfter der Tour, Achter bei der Vuelta, ist ein starker Bergfahrer, aber er hat eben klare Schwächen im Zeitfahren und auch bergab, und wir haben ein paar wichtige Abfahrten, und auch in hektischen Momenten tendiert er dazu, ab und zu mal auf dem falschen Fuß erwischt zu werden, und wir haben so ein paar punchy Etappen, wo wir gesagt haben, ja, wir könnten die GC-Fahrer durchaus mal was versuchen, das ist so ein bisschen seine Schwäche, aber bergauf ist der einfach an guten Tagen durchaus in der Lage, hier einer der zwei oder drei besten Fahrer am Ende zu sein, weshalb es sich für mich falsch angefühlt hätte, ihn jetzt hier nicht mitzunennen. Ist er für dich auch so ein kleines Dark Horse, der bei einem perfekten Rennen aufs Podium fahren kann? Oder siehst du dann eher einfach diese Achillesfersen als zu gravierend, als dass er hier wirklich eingreifen kann um die Top 3?
Ja, also ich würde es ihm natürlich total gönnen. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ich finde auch Felix Gall total sympathisch und würde mich total für ihn freuen. Aber ja, ich sehe durchaus eben so diese Schwächen, auch so dieses, dass er dann im hektischen Moment manchmal so ein bisschen den Kopf verlieren kann, dann zur falschen Zeit am falschen Ort vielleicht ist. Aber mich würde es total glücklich machen. Ich bin mal sehr gespannt, was Decathlon als Team um ihn rum auch leisten kann, denn die haben ja durchaus ein breit aufgestelltes Team, das auf verschiedensten oder auf verschiedenste Ziele abzielen könnte. Und von daher hoffe ich, dass für Felix Gall das Ganze gut läuft beim Giro.
Ja, da sprichst du was Gutes an. Das Team hat mit Tobias Lund-Andresen natürlich noch einen der Top-Sprinter dabei, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen wollen. Und das Team ist auch sehr auf ihn darauf ausgerichtet. Für die hügeligeren Etappen hat man mit Oliver Nasen zum Beispiel noch einen durchaus erfahrenen Klassikerfahrer, der da vielleicht genau der Richtige ist, Felix Gall da wirklich aus dem Gemüse rauszuhalten und in guter Position. Darüber hinaus würde ich sagen, der Bergsupport ist eher etwas dünn, was dann auf so Etappen, wo es dann eben auch mal bergab geht und vielleicht darum geht, in einem Tal die Lücke zu schließen, eher von Nachteil sein kann. Also ich bin gespannt. Da wird man jetzt natürlich alles auf die Tour ausrichten, was den Bergsupport angeht. Ein bisschen zum Leidwesen von Felix Gall, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, ich traue es ihm in einer perfekten Welt durchaus zu. Aber es gibt viele Hindernisse, die ihm da entgegenkommen. Und damit habe ich so meine Liste der Podiumskandidaten einmal geschlossen. Hast du noch jemanden, den du vergessen hast oder den ich vergessen habe? Entschuldigung, so rum, den du hervorheben würdest als Dark Horse fürs Podium, oder wollen wir eher noch so ein bisschen kurz über die Namen gehen, die für Top 10 in Frage kommen?
Ja, ich glaube, die Podiumskandidaten sind damit im Großen und Ganzen abgedeckt, und damit können wir einmal schauen, wer so die erweiterten Favoriten zumindest für eine Top 10 Platzierung sind. Ich glaube, du hast ihn gerade eben schon genannt, wer so ein bisschen dazwischen rankt, ist Timen Arensmann für mich. Der kann, wenn es gut läuft, richtig abräumen. Ich glaube aber eher, dass bei ihm das auf Etappensiege rausläuft.
Das kann durchaus möglich sein. Er ist so ein Fahrer, der immer wieder so einen unerklärlich schwachen Tag hat, auch gerne früh im Rennen. Das ist so einer, wo ich mich nicht wundern würde, wenn er am Blockhaus erstmal ein bisschen Zeit frisst. Und dann ist nämlich die Frage, ob sich Ineos dann darauf entscheidet, ihn so vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Zeit verlieren zu lassen, um den Erfolg der letzten Tour zu wiederholen, wo er ja zwei Etappensiege eingefahren hat. Oder ob man sagt, wie 2023 und 2024, wir halten ihn im GC, gucken, was geht, und da war er nämlich Sechster, und man hält ihn so ein bisschen als zweite Option, die über Ausreißergruppen vielleicht wieder nach vorne sich Zeit holen kann im GC. Da bin ich gespannt. Er ist ja recht beliebt, habe ich gemerkt. Ich wurde, habe hier zwei oder drei Fragen von der Community bekommen zu Timon Arensmann. Ich persönlich habe leider nicht die besten Erinnerungen an meine Zeit mit ihm. Deshalb bin ich da auch immer ein bisschen skeptischer, als es vielleicht notwendig ist. Da bin ich natürlich nicht frei von gewissen Biases. Aber ja, also ein Top-10-Kandidat ist er allemal. Ich glaube, fürs Podium, da habe ich Egan Bernal irgendwie einfach mehr auf dem Zettel. Aber auch er war bei der Tour auf die Alps gut drauf. Von daher, why not? Vielleicht ist ja sogar mal ein Top-5-Ergebnis drin, wenn alles gut läuft. Aber ich bin, wie gesagt, auch nicht überrascht, wenn er irgendwo schon früh einfach Zeit verliert an einem Tag, wo man damit nicht rechnet und er dann immer so ein bisschen hinterher rennt. Einen weiteren Namen, bei dem ich immer so ein bisschen zwiegespalten bin, ist Ben O'Connor. Der hat irgendwie ein sehr gutes Palmarès, aber ich habe das Gefühl, häufig haben ihm da gute Ausreißergruppentage geholfen, um sich da vorne zu positionieren. Und auch in dieser Saison ist das noch nicht ganz so berühmt. Was erwartest du von ihm? Ist er für dich ein Top-10-Kandidat? Ist er für dich vielleicht sogar ein Top-5-Kandidat? Wo ist er in deinem Power-Ranking?
Ja, ich glaube, das hängt, wie du schon sagst, davon ab, in welchen Gruppen er so landen kann. An guten Tagen kann Ben O'Connor auch individuell sehr, sehr stark sein. Aber ich glaube, eben stark genug, um so mit den Top 5 mitzuhalten, weiß ich nicht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er in der Top 10 landet, aber ich glaube, alles darüber hinaus wird schon sehr, sehr schwierig für ihn und mit harter Arbeit verbunden sein.
Das glaube ich auch. Was machst du aus der Doppelspitze bei Lidl Trek? Die haben mit Giulio Ciccone und Derek G ja zwei potenziell sehr interessante Fahrer mit dabei. Allerdings habe ich bei beiden so ein bisschen Fragezeichen. Giulio Ciccone, auch er immer mal wieder so ein bisschen wechselhaft unterwegs. Das reicht für die Top 10 im GC irgendwie nie. Aber trotzdem ist er jemand, der allein durch seine Ziele Etappensieg und Bergtrikot durchaus ja eine Rolle spielen könnte. Auf der anderen Seite hat man mit Derek G den vierten des Vorjahrs, der allerdings in diesem Jahr eher eine unglückliche Saison bisher erlebt. Was traust du Lidl Trek zu?
Ich glaube, das ist auch wieder so ein Team, das zu sehr aufgesplittet ist auf die verschiedenen Ziele, die sie haben. Dass der primäre Fokus wird ja sicherlich auf dem Sprint-Trikot sein. Ich kann mir durchaus, also Giulio Ciccone und Derek G, beide sehr, sehr stark, aber wie du auch sagst, bei Giulio Ciccone, dass er immer mal wieder so Tage hat, wo er scheinbar rückwärts fährt. Und von daher sehe ich auch bei starken einzelnen Etappen, ich weiß noch nicht genau, ob ich sie auch insgesamt im GC sehr weit vorne sehe.
Ja, ich fürchte auch. Und das könnte sich so ein bisschen einfügen in die bisher durchwachsene, um es mal freundlich auszudrücken, Saison bei Lidl Trek, wo ja irgendwie so die Hoffnung war, sie steigen zum nächsten Superteam auf. Bislang hat sich das noch nicht so bewahrheitet. Ich denke, man wird weich fallen durch die Sprints, die man mit Jonathan Milan aller Voraussicht nach gewinnen kann und wird. Aber auch da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das ausgeht. Ich würde noch so drei Fahrer einmal hervorheben hier. Zum einen bin ich sehr gespannt auf Bahrain Victorious. Da hat man mit Santiago Buitrago so jemanden, der kratzt immer wieder an den Top Ten, hat es bisher noch nicht geschafft. Aber vor allem hat man Altmeister Damiano Caruso, schlanke 38 Jahre jung. Und der scheint immer zum Giro hin einmal in den Jungbrunnen zu fallen. 2021 war er Zweiter, 2023 Vierter, 2025 Fünfter. Also man merkt, die Formkurve geht schon leicht nach unten in den letzten Jahren. Das Alter geht nicht spurlos an ihm vorbei. Aber wer in Mathe ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, selbst 2021 war er schon jenseits der 30. Ist da irgendwie immer vorne mit dabei bei der Tour of the Alps. Ist er jetzt auch schon wieder so ein bisschen vorne mit rumgestrahlt. Ich bin wahnsinnig gespannt auf Damiano Caruso. Ist das so einer, der irgendwie am Ende dann auch wieder aus Versehen in den Top 10 landet? Oder ist es diesmal dann doch, dass Santiago Buitrago den Staffelstab des Altmeisters übernehmen kann? Wen siehst du da als den stärkeren der beiden?
Kann ich beim besten Willen nicht sagen, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Damiano Caruso einfach, dass da so die Erfahrung und so, ja, so eine gewisse Altersverschmitztheit vielleicht auch hilft, sich dann an eine Position zu mogeln, an die ein jüngerer Fahrer vielleicht einfach noch nicht kommen kann. Das ist unfassbar viel wert, die Erfahrung zu haben, gerade wenn man dann immer noch so unfassbar fit ist in dem Alter. Von daher fände ich es sehr, sehr spannend und einfach auch wieder eine sehr schöne Radsportgeschichte, wenn wir ihn dann weit oben sehen würden.
Dann müssen wir auf jeden Fall über Enric Mas noch sprechen. Der feiert sein Giro-Debüt, bisher eine unauffällige Saison. Aber man hat bei ihm auch schon so oft den Fehler gemacht, ihn zu unterschätzen. Ich habe vorhin mit meinem Kumpel Brian geschrieben. Die Radsport-Konnoisseure kennen ihn vielleicht von den Full Kit Wankers, seinem ehemaligen Podcast. Der hat gesagt, Enric Mas eigentlich jemand, den wir am Ende sogar irgendwie auf dem Podium sehen können, ganz überraschend. Ist das vielleicht dann doch ein wilder Hot-Take für dich oder was du dir in irgendeiner Welt auch vorstellen kannst?
Ich glaube, wenn wir jetzt vorab das sagen, dann wird es auf gar keinen Fall passieren. Wenn wir es jetzt aber vorher kleinreden, dann wird es im Zweifel auf jeden Fall passieren. Ja, Enric Mas wirklich so einer, ich würde es ihm so gönnen, der, glaube ich, echt einer der größten Pechvögel, die es in diesem Sport gibt, der so häufig jetzt in den letzten Jahren immer kurz davor war, irgendwo den großen Schlag zu landen. Und dann waren die Etappen immer die Kilometer zu lang, für ihn, dass es am Ende noch klappen konnte. Von daher, ich sage jetzt einfach mal mit Blick auf das Universum, das klappt auf gar keinen Fall.
Sehr gut. Der Reverse Jinx wird hier ausgepackt. starke Leistung an der Stelle von meinem Podcast-Partner. Und wir sprechen jetzt noch über Tudor Pro Cycling. Michael Stora ist da wahrscheinlich der GC-Leader, ist ein Top-10-Kandidat mit Upside, habe ich hier aufgeschrieben. Also einer, der, wenn es richtig gut läuft, vielleicht sogar ein bisschen weiter oben landen könnte. Für mich auch so eine kleine Wundertüte. Ich fand die Saison bislang eher ruhig, auch für seine Verhältnisse. Aber auch er hat nicht umsonst den Spitznamen, der Zerstörer. Der kann an richtig harten Bergtagen auch mal richtig starke Leistungen zeigen und er hat so eine kleine Geheimwaffe, den habe ich hier bei Riders to Watch noch mit reingeschrieben, Mathis Rondell, junger Fahrer bei Team Tudor Pro Cycling, feiert sein Grand Tour Debüt, aber der fährt eine richtig starke Saison, 12. der UAE Tour, 8. bei Paris-Nizza und jetzt 5. bei der Tour of the Alps, könnte der Co-Leader sein, könnte auf Etappen fahren, da bin ich richtig gespannt, was man bei seinem Grand Tour Debüt mit ihm macht oder ob man sagt, er hält so lange wie möglich mit und wir gucken einfach, wie er sich schlägt. Wenn er nicht mehr mit kann, dann verliert er Zeit und geht auf Etappen oder aber er wird eben unsere zweite Option. Was traust du den beiden Tudor-Jungs zu?
Ja, ich finde Tudor immer sehr spannend zu sehen, was die in den letzten Jahren so gemacht haben. Die haben sich echt fein gemausert und ja, von daher, Michael Stora, du sprichst es an, kann richtig, richtig gut sein und ja, wenn jemand wie er beim Giro antritt, dann macht er das ja nicht, um einfach 3 Wochen rumzukriegen. Von daher bin ich auch da sehr, sehr gespannt, wie die als Team fungieren und als Team funktionieren.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Wie gesagt, 2 Optionen und dann habe ich noch 2 weitere Riders to Watch aufgeschrieben. Klassisch die beiden Italiener, die man im Auge behalten muss. Das eine ist Davide Piganzoli, der wird natürlich vor allem als Helfer unterwegs sein für Jonas Vingegaard, aber war 13. und 14. in den letzten beiden Jahren. Für mich hat er da durchaus auch als Helfer Top-10-Potenzial. Erlebt man ja häufiger, dass dann ein Helfer, der über sich hinaus wächst, auch noch mit in die Top-10 fährt. Und für mich vielleicht sogar noch der Spannende ist Alessandro Pinarello, konnte letztes Jahr seinen ersten Giro nicht zu Ende fahren, stieg schon vor der 6. Etappe aus, war in diesem Jahr 12. in der Algarve, 10. bei Tirreno und 3. bei Gran Camino, fährt für das NSN-Team und könnte für mich eine der Entdeckungen werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir am Ende des Giros über die beiden reden. Aber so Italiener in Giro, beim Giro, das ist ja dann doch immer eigentlich ein Match made in heaven. Hast du sonst noch jemanden, über den du gerne sprechen würdest, oder wollen wir zu den Sprintern gehen?
Ich glaube, wir können direkt zu den Sprintern übergeben. Ich glaube, wir haben schon viele wirklich gute Namen jetzt hier auf die Liste. Zu Alessandro Pinarello möchte ich nur sagen, mit dem Namen muss das ja eigentlich was werden, ne?
Absolut, der wird auf jeden Fall nicht stürzen. Da mache ich mir keine Sorgen. Das Material wird da bestens sein. Die Sprinter können wir einmal so ein paar Namen durchgehen, denke ich. Ich denke, der alles überstrahlende Name ist Jonathan Milan. Hat hier schon 4 Etappen beim Giro gewonnen. 6 Saisonsiege aktuell auf dem Zettel. Ich bin bei ihm so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite ist er natürlich hier in Italien dann auch der klassische stärkste Kandidat, aber es gibt so ein paar selektive Sprintetappen und ich fand die Klassikersaison irgendwie so ein bisschen enttäuschend. Ich hätte ihn auch so ein bisschen nach den letzten Jahren als jemand erwartet, der vielleicht bei einem Rennen wie Milan-San Remo irgendwann mal eine Rolle spielen kann. Ich habe das Gefühl, der Trend geht da eher in die falsche Richtung. Glaubst du, dass ihm das bei der Jagd um das Ciclamino, also das Sprinttrikot, so ein bisschen im Weg stehen könnte, weil er eben Konkurrenten hat, die so ein bisschen besser noch über die Anstiege kommen?
Das kann sehr gut sein. Also gerade das war was in den letzten Wochen mir durchaus auch aufgefallen ist, dass er da überraschend früh schon in Probleme gekommen ist und vor allem, dass er sich dann da auch so ein bisschen dann in diesen Problemen verrannt hat. Also dass er dann da versucht hat, hinterher mit der Brechstange nochmal irgendwo ranzukommen im völligen Alleingang, was dann ja eigentlich nur scheitern konnte. Genauso wie er auch im Sprint, ne, rein nach Zahlen eigentlich unschlagbar ist, aber auch da ihm vielleicht so ein bisschen noch die Intelligenz fehlt, wann und wie man einen Sprint ansetzt. Von daher, ja, ich finde ihn sehr, sehr cool. Ich freue mich auch immer für ihn, wenn er was gewinnt. Aber ja, die Form dieses Jahr bisher hinterlässt bei mir noch ein paar große Fragezeichen.
Ja, ich würde sagen, und ich habe es dir schon gesagt, die Hot-Take-Kanone, die ist heiß geladen bei mir heute. Sein Hauptherausforderer ist Tobias Lund Andresen. Und für mich sogar gerade in meinem Bauchgefühl, nicht nur, weil ich Tobias kenne, der Favorit sogar auf das Ciclamino. Ich finde, er bringt alles mit. Er ist deutlich hügelfester als Jonathan Milan. Das hat er in den Klassikern gezeigt. Er ist ja die Entdeckung des Frühjahrs. 3 Saisonsiege, alle auf World Tour Level. Ob er jetzt hier mehr als eine Etappe gewinnen wird, ist ja erstmal gar nicht die Hauptfrage, sondern einfach, ja, wie oft kann er in Finals reinkommen? Kann er vielleicht sogar auf Ausreißer-Etappen mal eine Rolle spielen? Natürlich sind die Sprintwertungen jetzt nicht immer so schwer zu erreichen für Jonathan Milan. Das könnte zu seinen Gunsten sein. Wir haben es angesprochen, es gibt viele Etappen, wo die erste Hälfte dann einfach flach ist und wo er dann durchaus noch mit in den Sprint reinhalten kann, Jonathan Milan. Aber wenn es darum geht, in Etappenfinals, die ja häufig mehr Punkte bringen, reinzuhalten, dann sehe ich Tobias Lund Andresen dann doch so ein bisschen als den Stärkeren der beiden. Und vielleicht kann sich das ja auszahlen. Ich glaube, es wird ein spannender Kampf zwischen den beiden, aber ist Tobias Lund Andresen für dich auch der Hauptherausforderer?
Ja, ich hatte tatsächlich bei Hot Take jetzt irgendwie was viel Wilderes erwartet, weil da bin ich total mit dir auf einer Wellenlänge. Also der hat bisher dieses Jahr so einen guten Eindruck gemacht und eben genau wie du sagst, ne, er kommt doch das Stück besser über die Anstiege drüber, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass es zwischen den beiden richtig, richtig eng wird. Die Frage für mich ist vielmehr, glaubst du, irgendjemand aus dem Feld kommt an die beiden annähernd dran?
Ich hätte gesagt, auf dem Papier ist so jemand wie Paul Manier durchaus ein Kandidat. Auch Caden Groves auch so ein Kandidat. Paul Manier aber irgendwie eine unglückliche Saison, nachdem er ja Ende des letzten Jahres so wirklich absolut hot war und ein Rennen nach dem anderen gewonnen hat und am Ende sogar fast noch der erfolgreichste Fahrer der Saison geworden wäre. Und Caden Groves, der laboriert an einer Knieverletzung, hat bisher kaum Renntage irgendwie mitgenommen, ist immer wieder für einen Sprint gut, für einen Sprintsieg gut und kommt auch ganz gut über die Hügel. Das wären so die beiden Hauptkandidaten gewesen. Arnaud Lee wird sich vielleicht auch anmelden, aber der ist ja auch so ein wandelndes Lazarett. Der hat jetzt mal wieder gewonnen, aber immer wieder hat auch er Probleme und auch gerade in den klassischen Sprints, da fällt es ihm zunehmend schwer. Das wären für mich so 3 Kandidaten, die ich auf dem Papier sehen würde, aber ich glaube, du stimmst mir dazu, dass keiner jetzt sich richtig aufdrängt.
Ja, das stimmt, obwohl wir jetzt natürlich mit Arnaud Delis, der seinen ersten Sieg wieder hatte, vielleicht ja jetzt wieder so eine Phase haben, wo Arnaud Delis gar nicht aufhören kann zu gewinnen, aber halte ich für eher unwahrscheinlich, genauso wie bei den anderen, dass die da wirklich an Jonathan Milan und Tobias Lund-Andresen wirklich kratzen können.
Dann haben wir noch einen spannenden Namen, den wir besprechen müssen, Dylan Groenewegen. Der ist Teil der Unibet Rose Rockets, die ihre erste Grand Tour absolvieren dürfen. Er fährt das zweite Mal sein Giro, hat beim ersten Mal keinen Sieg eingefahren. Traust du ihm das zu? Bislang scheint das ja ein Match made in heaven zu sein von Dylan Groenewegen mit seinem neuen Team. Siehst du ihn zumindest mit einem Etappensieg für die Rockets nach Hause fahren?
Also ich glaube, er ist da Feuer und Flamme. Ich glaube, das Team umso mehr, die sind ganz klar auch darauf ausgerichtet, ihn da zu supporten. Von daher, die werden alles dafür geben. Und bei der Form, die Dylan Groenewegen jetzt bisher hatte in dieser Saison, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das, ja, wenn nicht total, nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, dann sehe ich die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, dass sie da den einen Sieg für ihn und für das Team klar machen können.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen, vor allem das Team, ein starkes Sprintteam um ihn herum. Ich glaube, das ist ganz klar, dass die hier viel darauf ausgerichtet haben, während andere Fahrer so ein bisschen oder andere Teams zweigleisig fahren, auch häufig noch so ein bisschen zum Leidwesen der Sprinter. Ja, ich glaube, er ist so erfahren, dass er dann auch in hektischen Situationen richtige Entscheidungen trifft. Und ich bin da auch optimistisch. Weitere Sprinter, die ich jetzt hier noch hervorheben kann, sind zum Beispiel einmal Caspar van Uden. Der hat ja letztes Jahr recht überraschend eine Etappe gewonnen, fährt bisher eher eine enttäuschende Saison, wie auch sein Team Picnic PostNL. Er hat kürzlich seinen ersten Saisonsieg eingefahren, das sah ziemlich stark aus in der Türkei, aber ja, mal gucken, als ehemaligen Etappensieger musste ich ihn definitiv mal erwähnen. Matteo Moschetti ist noch einer für das Q365-Team und Ethan Vernon, das sind noch so weitere Namen, die man zumindest mal gehört haben sollte. Es gibt natürlich noch weitere und in so einem engen Massensprint, da kann auch mal überraschend ein Gewinn, zum Beispiel Max Walscheid, der zwar kein Hauptsprinter ist, aber Anfahrer für den guten Jonathan Milan und Tim Thorn-Teutenberg bei Lidl Trek. Wir sprechen jetzt also noch kurz über die deutschen Fahrer. Gerade Tim Thorn-Teutenberg, auf den bin ich gespannt. Wir haben über die Hügelschwäche von Jonathan Milan gesprochen. Vielleicht ist ja Tim Thorn-Teutenberg einer, der das ein oder andere Sprintfinale mal fahren darf, wenn sein Sprinter, sein Kapitän nicht dabei ist oder mal so auf einer mittleren Ausreißer-Etappe. Was traust du Tim Thorn-Teutenberg zu? Der Mann hat übrigens einen genialen Namen.
Ja, ich wollte gerade auch, ich möchte unbedingt einmal Tim Thorn-Teutenberg selber sagen. Macht unfassbar Spaß, lässt sich auch super abkürzen. Nein, ich bin total gespannt auf ihn. So viel habe ich bewusst noch von ihm gar nicht wahrgenommen, seit er tatsächlich jetzt bei den Profis fährt. Von daher fände ich es sehr, sehr schön, ihn dieses Jahr dann tatsächlich auch mal selber in der Hauptrolle für das Team zu sehen. Und ja, wäre ein cooles Szenario, wenn er es tatsächlich mal dann mit der Ausreißergruppe oder sonst wie schafft, dass er dann für Lidl in den Sprint gehen darf.
Ja, zwei deutsche Fahrer schickt auch Jayco mit ins Rennen. Pascal Ackermann, ja, über den brauchen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Absoluter Top-Sprinter vergangener Tage. Es gelingt ihm jetzt nicht regelmäßig, dann auch endgültig vorne dabei zu sein. Trotzdem auch einer, dem ich zumindest einen Etappensieg durchaus zutraue an einem perfekten Tag. Gerade in so einem wuseligen Sprint hat er ja dann doch wahnsinnig viel Erfahrung. Und Felix Engelhardt ist auch dabei, der auch bei Eschborn Frankfurt gezeigt hat, dass er auf so mittelschweren Ausreißer Terrain durchaus eine Karte ist, die man mal im Auge behalten sollte. Außerdem fährt Florian Storck für Tudor, Nico Denz, Ben Zwiehoff für Bora und Jonas Rutsch für Lotto. Nico Denz, der ist ja absoluter Giro-Spezialist, wenn man das mal so sagen darf, und hat auch in der Vergangenheit trotz GC-Kapitän immer mal wieder die Chance bekommen, in die Ausreißergruppe zu gehen, was zu drei Giro-Etappensieg bisher geführt hat in seiner Karriere. Traust du ihm Ähnliches auch in diesem Jahr wieder zu, einfach weil Nico Denz und Giro eine wirklich perfekte Beziehung ist?
Wäre natürlich wunderbar, wenn das nochmal der Fall wäre. Das hat letztes Jahr zum Beispiel auch unfassbar Spaß gemacht. Das war ja wirklich so ein Ding von es scheint fast unmöglich, dass er das bis ins Ziel retten kann zu, okay, jetzt müsste schon wirklich was schief gehen, dass ihm das nochmal flöten geht. Und ja, das sind einfach tolle Radsportgeschichten, die eben auch ein Jahr später noch im Kopf bleiben. Von daher würde es mich persönlich als Zuschauer und als Fan einfach irgendwie glücklich machen, wenn er nochmal die Gelegenheit bekommt und wenn er das tatsächlich nochmal so durchziehen kann.
Sollte Etappe 18 tatsächlich eine für die Ausreißergruppe sein, dann würde ich mir als Nico Denz die nochmal ganz genau angucken. Die sieht mir ziemlich gut geeignet aus für ihn. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was er zeigen kann. Allgemein 8 deutsche Fahrer am Start. Wir haben jetzt so ein bisschen gesprochen, bei allen so ein bisschen Fragezeichen. Auch Nico Denz braucht natürlich ein perfektes Szenario. Mit einem deutschen Etappensieg ist jetzt nicht zwangsläufig zu rechnen, oder?
Nee, wahrscheinlich eher nicht, zumal es, wie du ja sagst, gerade mal 8 deutsche Fahrer sind und niemand von ihnen wirklich, mal abgesehen vielleicht von Pascal Ackermann, der Leader in ihrem Team für so einen Etappensieg. Von daher müsste da schon echt einiges zusammenkommen, dass wir einen deutschen Etappensieg sehen.
Florian Storck, vor allem dann in den Bergen vielleicht noch eine Option aus einer guten Gruppe oder auf so mittelschwerem Terrain, das traue ich ihm schon auch zu. Er hat schon öfter mal gezeigt, wie stark er dann an einzelnen Tagen sein kann, aber ich glaube, wir sind uns da beide einig, dass es verdammt schwer sein wird. Eine letzte Frage habe ich noch und die ist gar nicht so leicht zu beantworten, die kam gerade noch auf meinem Discord-Server rein, während wir hier aufgenommen haben und die wollte ich noch kurz aufgreifen. Die Frage ist zum Parcours, warum ist die Königsetappe wieder mit 2 Bergen, wo es sehr ungewiss ist, ob die zu der Zeit befahrbar sind, geplant. Ohne die Etappe finde ich den Parcours relativ langweilig und für die reinen Bergfahrer wird es schwierig, den Rückstand aus dem Zeitfahren rauszuholen. Seht ihr das genauso? Das würde mich interessieren. Wir reden hier natürlich von der Königsetappe, der Etappe 19, Entschuldigung, musste kurz nochmal durchscrollen, wo es über den Passo Giau und den Passo Falzarego geht. 2 Berge, die durchaus mal anfällig sind für Schnee und Wettererscheinungen. Ich glaube, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Das geht wahrscheinlich in so ein größeres Kalenderplanthema rein. Ich bin ja strenger Verfechter des Vorschlags, dass man Giro und Vuelta vielleicht einfach mal tauschen sollte im Kalender. Ich glaube, die Temperaturen sind im Mai in Spanien erträglicher als im August und Anfang September und umgekehrt schneit es eher selten im August in den Alpen. Und von daher bin ich da Verfechter davon. Warum das so geplant wird, da zahlen wahrscheinlich Leute viel Geld dafür, dass es über die Berge geht und in einem perfekten Szenario, wenn das Wetter mitspielt, sind das natürlich auch großartige Etappen, die das Rennen wirklich beleben und bereichern. Bent, bist du da auch Fan von, darüber nachzudenken, ob man beide Grand Tours mal tauschen könnte, unabhängig davon, wie realistisch das jetzt ist?
Gerade als Fan von Abwechslung bin ich eh dafür, dass man da mehr mal bunt durch die Gegend tauschen sollte. Nein, ich finde es tatsächlich eine einleuchtende Idee. Ja, klar, wenn man Jahr um Jahr beim Giro das Problem hat, dass irgendwelche Pässe nicht schneefrei sind, dann sollte man da tatsächlich irgendwie, entweder muss man die Planung anders machen oder man muss ihn zeitlich anders legen. Aber ja, es ist wahrscheinlich einfach schwierig, da an solchen so gewachsenen Geschichten zu zerren. Und als Veranstalter verschließt du im Zweifelsfall einfach stur die Augen vor, was könnte eigentlich schiefgehen oder was, wenn es schiefgeht, und planst erstmal mit dem Best-Case-Szenario, dass das alles reibungslos funktioniert.
Ja, und natürlich der Teil mit dem Zeitfahren, es ist natürlich ein klarer Vorteil für einen herausragenden Zeitfahrer wie Jonas Vingegaard, aber es gehört eben auch dazu. Ja, ich finde, es gibt durchaus einige Szenarien oder einige Etappen, wo man noch ein bisschen was rausholen kann. Natürlich ist das die mit Abstand spektakulärste Etappe, aber die Etappe 14 zum Beispiel, die bietet ja auch einiges an Spektakel. Und wenn die Teams einfach auch mal was riskieren, offensiv fahren, dann kann man hier vielleicht auch den einen oder anderen Fahrer noch in Gefahr bringen. Es ist immer so leicht zu sagen, Strecken zu planen ist heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr so einfach. Es gibt viele Hindernisse, die einem da im Weg stehen. Ja, so ganz tiefe Einblicke haben wir da nicht, aber vielleicht können wir da auch mal das auf unsere lange Liste mit Themen für Interviews mal aufnehmen und zum Beispiel mal mit jemandem wie Fabian Wegmann über so die Streckenplanung und die Herausforderungen sprechen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Danke auf jeden Fall für die Frage. Und damit bleibt uns nur noch eins, lieber Bent. Ich habe es dir schon gesagt, ich will von dir einen Tipp fürs Podium haben. Und vielleicht können wir noch beide sagen, wer das Chiclamino am Ende gewinnen wird. Bergtrikot ist immer so ein bisschen schwer. Da gibt es ja dann eine Mischung von Fahrern wie vielleicht einen Christian Scaroni, der da direkt drauf fährt, und einem Giulio Ciccone, der am Anfang vielleicht doch sich kurz einredet, auf GC fahren zu wollen. Aber was ist dein Tipp? Wer belegt die ersten drei Plätze?
Ja, ich habe mich so ein bisschen auch vom Herzen leiten lassen. Ich habe gesagt, gut, an Jonas Vingegaard, da wird wohl oder übel kein Weg dran vorbeiführen. Den sehe ich da ganz klar auf Platz 1 auf dem Treppchen, aber auf Platz 2 und 3 denke ich, da ist vieles offen, da ist vieles möglich, und einfach Platz 2 meines Herzens wird Egan Bernal. Und auf Platz 3 habe ich mal ganz frech gesagt Giulio Pellizzari, einfach weil er jung ist und Gutes schon geleistet hat dieses Jahr und in den letzten Jahren, und ich glaube, dass er tatsächlich bereit und in der Lage ist, mit dem Team, das er um sich herum hat, den nächsten Schritt zu machen, und sehen da auf jeden Fall auf dem Treppchen.
Ja, ich schließe mich bei Jonas Vingegaard an. Ich glaube, das ist der vernünftige Tipp für den Sieg am Ende, dass er hier dann seine beeindruckende Serie fortsetzen kann. Auf Platz 2 sehe ich tatsächlich Giulio Pellizzari. Der hat mich wahnsinnig überzeugt in den letzten Wochen. Ich glaube, er hat mit Jai Hindley einen wahnsinnig guten Mann an seiner Seite, der ihm da mit seiner Erfahrung wirklich viel mitgeben kann. Und auf Platz 3, um es ein bisschen spannender zu machen, weil ich eigentlich auch an Egan Bernal gedacht hatte, gehe ich jetzt einfach mit Adam Yates. Ein Yates auf dem Giro-Podium, das fühlt sich nach einer richtigen Sache an. Er hat ein richtig starkes Team an seiner Seite, und er weiß, wie man aufs Podium fährt. Von daher sehe ich ihn auf Platz 3. Und das Chiclamino, ich habe es schon angesprochen, das holt sich für mich Tobias Lund Andresen. Du hast die Chance, mir zu widersprechen und Jonathan Milan zu sagen, oder Kaspar van Uden vielleicht, du stimmst mir einfach zu. Das ist dir überlassen.
Nein, ich sehe durchaus auch, dass Tobias Lund Andresen da gute Karten hat, aber einerseits, um dir widersprochen zu haben und es spannender zu machen, und andererseits glaube ich tatsächlich auch, dass Jonathan Milan den Boost bekommt dadurch, dass er auf heimischen Straßen unterwegs ist, und ich glaube, dass das genug Ansporn ist, sich da am Ende doch das kleine bisschen weiter nach vorne zu schieben, und Jonathan Milan macht das dieses Jahr.
Es wäre, glaube ich, die vierte Grand Tour in Folge, die Lidl-Trek die Punktewertung gewinnt. Wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die das letztes Jahr auf allen drei Grand Tours geschafft. Also das wäre jetzt auch nicht so verkehrt, wenn sie da wieder mit dem Chiclamino am Ende in Rom einrollen. Ja, lieber Ben, das war unsere erste Grand Tour-Vorschau zusammen. Ich bedanke mich, dass du hier diesen Podcast bereichert hast und dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass auch euch das eine Freude war, dass wir dem Rennen mal so viel Raum gegeben haben. Lasst uns da gern auch Feedback da für die Tour, und die Vuelta würden wir dann natürlich auch gern Ähnliches machen. Bewertet uns gerne auf den Podcast-Apps eurer Wahl. Lasst uns generell Feedback, eure Gedanken und was auch immer da. Alle wichtigen Links dafür findet ihr in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Ich will immer Videobeschreibung sagen, egal. Und dann soll es das gewesen sein hier für unsere umfangreiche Giro-Vorschau. Wir hören uns wieder am Sonntag. Da sprechen wir dann natürlich über die Vuelta der Frauen, vornehmlich, da ist weiterhin Franzi Koch im roten Trikot, also es wird für uns weiterhin einiges zu besprechen geben. Danke fürs Zuhören und auch danke an dich, Ben, und es gebühren dir wie immer die letzten Worte.
Ja, ich kann mich nur bei dir bedanken, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, und lasst uns doch gerne auch einen Kommentar da, wen ihr jetzt beim Giro ganz vorne seht, würde mich mal sehr interessieren, und dann hören wir uns schon ganz bald wieder. Macht's gut.
Bis dahin, ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Ein abgeschlossener Fall, zumindest auf dem Papier. Kurt Cobain, tot in seinem Haus in Seattle. Die Ermittler legen sich schnell fest, Suizid. Doch was dann folgt, ist keine Ruhe, sondern Zweifel. Ein Privatdetektiv, widersprüchliche Aussagen, ein Abschiedsbrief, der Fragen aufwirft, und eine Geschichte, die bis heute weiter wächst, weil sie für viele zu einfach klingt. In der neuen Folge von Tatort Musik geht es nicht nur um den Tod von Kurt Cobain, sondern vor allem darum, wie aus einem klaren Ergebnis eine andere Wirklichkeit entsteht und warum die offizielle Antwort für viele bis heute einfach nicht reicht.
Oh, Hey.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.